Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Helden Gottes. Und bevor ich starte, lass mich kurz sagen, auch wenn ich nicht persönlich bei euch sein kann, bin ich sehr froh, dass ich anhand von Technik trotzdem heute zu euch sprechen kann. Und wenn es für dich komisch ist, heute ein Predigtvideo zu sehen, lade ich dich ein, trotzdem dein Herz zu öffnen. Denn ich glaube, dass Gott auch durch eine aufgenommene Predigt zu uns sprechen kann, wenn wir ein offenes Herz haben. In dieser Serie Helden Gottes geht es darum, dass wir uns Charaktere aus der Bibel anschauen werden, die Lebenslektionen für uns haben, die wir lernen dürfen. Unsere Grundlage für diese Serie ist Hebräer 12, Vers 1. Dieser Vers nimmt Bezug zu Hebräer Kapitel 11, große Überraschung, wo viele Glaubenshelden genannt werden, die das Wirken Gottes in ihrem Leben erlebt haben, weil sie geglaubt und Gott vertraut haben. Aber wir wollen nicht einfach nur in Kapitel 11 stehen bleiben und ihn applaudieren, was für tolle Helden das waren. Denn wir alle wissen, wir sind ja nicht so krass und wir haben vielleicht nicht so einen krassen Glauben und deswegen können wir das ja gar nicht so erleben. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Deswegen schreibt Hebräer 12, Vers 1, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Ich finde, das ist ein richtig kraftvolles Bild. Unser Leben wird mit einem Wettlauf verglichen. Ein Lauf, der Ausdauer braucht und manchmal uns auch herausfordert. Und dann heißt es, wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen, Menschen, die vor uns diesen Lauf schon gelaufen sind, aber sitzen nicht auf der Tribüne, um einen Applaus von uns zu bekommen, sondern sie stehen da, um uns anzufeuern. Sie rufen uns zu, gib nicht auf, es lohnt sich, halte durch, Gott ist treu. Und genau darum geht es in dieser neuen Predigtserie. Wir wollen uns anschauen, was wir von diesen Menschen aus der Bibel lernen können. Von denen, die ihren Glaubenslauf schon gelaufen sind. Was würden sie uns heute sagen, wenn sie für einen Moment aus der Ewigkeit herüberrufen könnten? Und mein Ziel mit dieser Predigt ist ein zweifaches. Das erste ist, du wirst die Bibel hoffentlich besser kennenlernen. Denn wir schauen uns einige Personen genauer an und tauchen tiefer in ihre Geschichte hinein. Und das Zweite ist, du wirst ermutigt für deinen eigenen Glaubenslauf. Denn auch du bist berufen, deinen Glaubenslauf zu vollenden mit Ausdauer, mit Glauben, mit Hoffnung. Diese ganze Serie soll eine Ermutigung für dein Leben sein, dein Glauben sein, für deinen Wettlauf sein. Und heute möchte ich über eine Person mit dem Namen Elisa sprechen. Und wir wollen von ihm lernen. Dieser Mann wird oft verwechselt mit Elia. Elia war sein geistlicher Mentor. Elia war ein krasser Typ gewesen, einer der größten Propheten des Alten Testamentes. Wir finden über 14 Wunder, die von ihm berichtet werden. Elia war so heilig und eng mit Gott verbunden, dass er einer von nur zwei Personen war in der Bibel, die nie gestorben sind, sondern direkt in den Himmel aufgefahren sind. Elia war wirklich beeindruckend. Er kommt sogar im Neuen Testament vor, auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus in einer Wolke mit Mose und Elia spricht. Einfach ein krasser Typ. Und vielleicht denkst du gerade, ey, wenn der so krass war, warum sprechen wir nicht über Elia und sprechen heute über Elisa? Der Grund ist ganz einfach. Ich glaube, dass es uns leichter fällt, mit Elisa zu connecten. Elisa wurde zu einem großen Propheten und tat schließlich 28 Wunder, also doppelt so viele wie sein Mentor, aber sein Start war nicht glorreich. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens mit der Frage, zählt mein Leben wirklich? Denn die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er mit Abwarten, Träumen, nicht aufgeben, dranbleiben. Die meiste Zeit seines Lebens war Elisa einfach nur ein normaler Bauer. Er war damit beschäftigt, mit seinen Ochsenfeldern zu pflügen. Und stell dir mal vor, von Montag bis Samstag, 8 Stunden am Tag, hältst du die Zügel der Ochsen in die Hand, damit kein Chaos ausbricht. Dein Blick ist, den ganzen Tag auf den Hinterteilen von Ochsen zu schauen. Und der Geruch, Kuhfladen, den ganzen Tag. Und vielleicht denkst du dir, ja, klingt irgendwie wie mein Leben gerade, wie mein Job im Büro, Chaos im Griff behalten und irgendeiner stinkt ständig rum. Elisa hatte damals keine Ahnung, dass Gott durch ihn später einmal doppelt so viele Wunder tun würde, wie durch die Person, die er am meisten bewunderte, wie bei Elia. Er dachte vielleicht, das ist das Größte, was ich je erlebt habe, diesen Mann überhaupt kennenlernen zu dürfen. Und doch hat Gott durch ihn selbst noch Größeres getan. Und vielleicht geht es dir genauso. Und ich möchte dir einfach ganz pastoral zusprechen. Ich glaube, viele von uns haben eine falsche Perspektive auf das Leben. Wir denken, mein Leben zählt nicht. Ich mache nichts Bedeutendes. Ich bin umgeben von eintöniger, sinnloser Arbeit. Es fühlt sich irgendwie alles leer an. Aber ich glaube, was Elisa uns ermutigen möchte, ist, dass Gott einen großartigen Plan für dein Leben hat. Denn Gott sieht mehr in dir, als du gerade vielleicht selbst siehst. Und was heute noch eintönig wirkt, kann morgen Teil von etwas Übernatürlichem sein. Die entscheidende Frage ist also, wie komme ich von einer Perspektive der Eintönigkeit hin zu einer Perspektive der Berufung? Ich glaube, Elisa würde uns heute Folgendes zurufen. Gib dein Bestes, wo auch immer Gott dich hinstellt. Gib dein Bestes, wo auch immer Gott dich hinstellt. Wenn du hinter den Ochsen herläufst und wenn du gefühlt in deinem Alltag feststeckst und immer wieder das Gleiche tun darfst, sei dir bewusst, Gott sieht, was du tust. Er schaut darauf, wie du darauf reagierst, wie du damit umgehst, wie deine innere Einstellung ist. Elisa würde sagen, Gott schaut dir zu, ob du bereit bist für ein nächstes Level. Ich gebe euch drei Bereiche, wo wir unser Bestes geben sollten aus dem Leben von Elisa. Das erste ist, gib dein Bestes im Verborgenen und Gott wird es belohnen. Gib dein Bestes im Verborgenen und Gott wird es belohnen. Verborgen bedeutet auch, wenn du das Gefühl hast, keiner beachtet dich oder niemand nimmt es wahr, was du tust, keiner ist dankbar für dich. Schaut euch Elisa an, was bei ihm passierte. Elia, der Held von Elisa, kommt ihn besuchen, 1. Könige 19, Vers 19. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn von Schaphat. Er war gerade dabei, mit 12 Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem 12. Paar. Er war also kein armer Bauer, er war ein reicher Bauer, denn er hatte 12 Paar Rinder. Und dann lesen wir, Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schulter und ging weiter. Dieses Mantel auf die Schulter legen war ein Zeichen für, hey, ich möchte dich anstellen. Hey, ich möchte gern, dass du bei mir bist. Das wäre so, als wenn ich dir ein Joboffer machen würde. Hey, ich werbe dich ab, sei in meinem Team. Aber dann ging Elia einfach weiter. Danach passierte für 10 Jahre gar nichts. Er wusste, Elia möchte mich in seinem Team haben, aber wann geht es los? Wann gebraucht mich Gott? Und vielleicht denkst du dir, warum dauert das so lange in meinem Leben? Ich weiß, Gott hat mich berufen. Ich glaube, Gott möchte unser Herz vorbereiten. Ihr kennt mein Leben hier als Pastor der Kirche für Düsseldorf, aber meine ersten Jahre waren sehr unspektakulär. Eine Zeit lang, nachdem ich mein Theologiestudium gemacht habe, war ich in einer Gemeinde in Süddeutschland. Ich war ordinierter Pastor und ich habe den Pastor vor Ort in Süddeutschland gefragt, hey, ich würde gerne mich reinbringen in der Kirche, wo braucht ihr Unterstützung? Und er hat mir gesagt, ja, super, dass du da bist. Ich habe noch einen Platz frei als Stage Manager. Und Stage Manager hört sich richtig fantastisch an, aber Stage Manager damals war Bühne putzen, für die Band Tee kochen und die Batterien voll Mikros wechseln. Und ich war echt herausgefordert. Ich habe gedacht, hey, ich bin ordinierter Pastor, lass mich predigen oder sonst was. Aber in meinem Herzen habe ich gemerkt, das ist Vorbereitungszeit. Und Gott möchte mich vorbereiten, weil irgendwann wusste ich, werde ich eine Kirche starten. Und dann brauche ich jemanden, der mit vollem Herzen dabei ist und Stage Manager ist und die Bühne vorbereitet und die Batterien wechselt und ja, der Band Tee kocht. Deswegen habe ich gedacht, ich werde der beste Stage Manager sein, den es je gegeben habe. Ich werde das beste Team bauen, weil ich das als Vorbereitungszeit gesehen habe. Und Gott hat in seiner Zeit mir das Herz gelegt, diese Kirche dann zu starten. Das gleiche Prinzip, was Elisa uns zeigt, hat Jesus auch im Neuen Testament gesagt, Matthäus 6, Vers 4. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dazu gibt er dann verschiedene Beispiele, was im Verborgenen, was wir tun können. Wenn du betest, stell dich nicht im Mittelpunkt, versuch nicht Leute zu beeindrucken, was für geistliche Gebete du betest. Versuche nicht, Menschen zu beeindrucken durch deine Gebete. Und dann, wenn du fastest, lass es nicht raushängen. Boah, ich habe echt eine harte Woche gehabt, weil ich habe jetzt 7 Tage gefastet und gebetet. Lass es nicht raushängen, wenn du fastest. Und wenn du gibst, dann lauf, wenn die Kollekten einmal rumgehen, hol nicht deinen Geldbeutel raus, zieh die Scheine und mach so dring, katsching, sondern es soll im Verborgenen geschehen. Denn hier geht der Vers weiter. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Was auch immer du nicht für die Anerkennung von Menschen tust, das wird Gott sehen und Gott wird dich dafür belohnen. Was wir tun, tun wir nicht für die Anerkennung von Menschen, sondern wir tun es für einen göttlichen Lohn. Elisa könnte das bestätigen. Er würde sagen, ich hätte nie gedacht, dass Gott irgendwann 28 Wunder durch mein Leben tun würde. Und Elisa würde uns auch sagen als zweites, gib dein Bestes in den kleinen Dingen und Gott wird dir Größeres anvertrauen. Gib dein Bestes im Verborgenen und gib dein Bestes in den kleinen Dingen und Gott wird dir Größeres anvertrauen. Gott sind die Details wichtig. Ich habe gelernt, mache lieber weniger, aber was du tust, mach es richtig. 1. Könige 19, Vers 21. Da eilte Elisa nach Hause, bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Er killt seinen momentanen Job und er wurde von einem erfolgreichen Bauern zu einem Diener von Elisa. Dieses Wort Diener bedeutet, dass er einer der niedrigsten Angestellten wurde. Das heißt, er war unter anderem dafür zuständig, Elisa, dem Propheten, zu helfen beim Händewaschen. Das war sein Job. Warum? Weil die kleinen Dinge wichtig sind. Wir alle mögen Trophäen, wir gewinnen gerne, wir hören gerne, wie toll wir sind. Aber nicht viele wollen wirklich trainieren und sich vorbereiten. Aber es ist der Trainings-, der Vorbereitungsprozess, der dich innerlich verändert. Eine Trophäe wird dich nicht verändern. Wir alle lieben die Ergebnisse, aber der Prozess gefällt uns nicht. Wir hätten gerne ein Sixpack, aber wir essen nicht gerne gesund oder gehen nicht gerne regelmäßig ins Fitnessstudio. Wir wollen gute Schulnoten, aber wir wollen nicht gerne lernen. Wir wollen leckeres Essen, aber wir kochen nicht gerne. Wir wollen der nächste Lionel Messi sein, aber wir wollen nicht üben und hart dafür trainieren. Wir wollen die richtige Freundin oder den richtigen Freund treffen, aber wir wollen nicht aufhören zu flirten und zu feiern. Wir möchten ein gutes Leben voller Freude und Frieden, aber wir möchten nicht in der Bibel lesen und beten, um unseren Geist, unsere Seele mit dem Wort Gottes und dem Frieden Gottes zu erfüllen. Es gibt viele talentierte Menschen auf der Welt, aber nicht viele sind bereit, den Preis für den Prozess und die Vorbereitung zu bezahlen, um treu zu sein in den kleinen Dingen. Wenn wir etwas in dieser Welt bewegen wollen, wenn wir einen Unterschied machen wollen für die Ewigkeit, müssen wir uns in die kleinen Dinge verlieben, durch die uns Gott führen möchte und vorbereiten möchte. Lukas 16, Vers 10. Jesus sagt das Folgende, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in den geringsten Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Es sind die kleinen Dinge, die wichtig sind im Leben. Das Dritte, was wir von Elisa lernen können, ist, gib dein Bestes im Natürlichen und Gott wird das Übernatürliche tun. Gib dein Bestes im Natürlichen, Gott wird das Übernatürliche tun. Elisa hätte nie gedacht, dass seine mutigen Gebete wirklich beantwortet werden. Schaut euch mal folgende Situation aus dem Leben von Elisa an. Er hat 10 Jahre gewartet und kein Wunder erlebt. Er war einfach nur der Diener von Elisa und dann lesen wir kurz bevor Elia zum Himmel auffährt und Elia fragt Elisa, 2. Könige 2, Vers 9 bis 10, am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Ich glaube, dass Gott dich und mich heute fragt, hast du einen Wunsch? O Herr, segne das Essen, schenk uns einen guten Tag. Oft sind das unsere einzigen Gebete, die wir beten. Aber Elisa, er war mutig und sagt, okay, ich habe einen Wunsch frei, einen Wunsch und ich hau es einfach mal raus und hoffentlich kommt es nicht arrogant oder vermessen rüber. Da antwortete Elisa, Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Und achtet mal darauf, was Elia sagt. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Puh, das ist aber ganz schön eine steile Bitte. Und dann sagt er: Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Wenn du es nicht siehst, geh am besten einfach zurück zu deinen Ochsen. Aber alles, was Elisa tun musste, war fragen. Er brauchte keine besondere theologische Ausbildung. Er musste einfach nur fragen. Und ich möchte dir die Frage stellen: Hast du aufgehört, Gott um große Dinge zu bitten? Hast du aufgehört, Gott um große Dinge zu bitten? Viele von uns begrenzen Gott mit unserem kleinen Gebet, unserem kleinen Glauben. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt Folgendes aufgeschrieben. Ich wollte neu großen Glauben haben und neu große Bitten beten. Und mein Gebet ist: Gott, schenke uns feste Räume als Kirche, nicht irgendwo, sondern in der Stadtmitte. Gott, ich will sehen, wie wir mindestens 100 Menschen pro Jahr in dieser Kirche taufen. Gott, schenke uns eine starke, lebendige, geisterfüllte Jugendarbeit mit über 100 Jugendlichen. Gott, schenke uns einen fitten, gesalbten Campuspastor für die Stadt Mitte. Und Gott, ich bete, dass wir noch mindestens 100 weitere Gemeindegründungen mit starten können, unterstützen können. Alles, was wir tun müssen, ist bitten. Jesus hat Folgendes gesagt, Johannes 14, Vers 12 bis 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Echt dieselben Dinge, die Jesus getan hat? Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben, Speisung der 5000. Echt, sein Ernst? Erzähl doch nicht. Aber da bleibt es nicht stehen. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Wie um alles in der Welt soll das geschehen? Wie kann ich Größeres tun, als Jesus getan hat? Das ist schon beeindruckend. Vers 14, hier ist, wie das geschehen wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Warum beten wir nicht mit diesem Glauben für unsere Familie? Warum beten wir nicht mit diesem Glauben für unsere Teams? Warum beten wir nicht mit diesem Glauben für unsere Arbeitsstelle? Aber was ist, wenn es nicht passiert, Stefan? Hey, dann bleibt alles beim Gleichen. Aber was ist, wenn Gott unsere mutigen Gebete erhört? Es würde unser Leben verändern. Und Elisa würde uns sagen: Ich hätte nicht gedacht, dass Gott mein verborgenes Leben beobachtet. Er mich segnen wird, wenn ich in den kleinen Dingen treu bin und wenn ich voller Glauben um Dinge im Gebet bitte. Und nun durfte ich 28 Wunder in meinem Leben erleben. Elisa möchte uns ermutigen: Hör nicht auf, große Träume für Gott zu haben. Hör nicht auf, große Träume für Gott zu haben. Aber wie? Hier sind drei Dinge, die wir praktisch tun können. Das erste ist: Kultiviere die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Kultiviere die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Lerne, nah bei Gott zu sein. Denn wenn du nah bei Gott bist, wird er die Dinge zeigen, die auf seinem Herzen sind. Und das erinnert mich an eine Szene aus dem Leben von Elisa. Die Könige von Juda und Israel machten sich mit ihren Armeen auf dem Weg, um sich gegen den König von Moab zu verteidigen. Aber mitten in der Wüste ging ihnen das Trinkwasser aus. Und wir wissen, ohne Wasser ist spätestens seit 3 Tagen Schluss kein Leben mehr möglich. Und die Könige fragten: Gibt es irgendjemanden, der von Gott hören kann? Und sie sagten: Ja, es gibt einen Mann, der von Gott hört, das ist der Prophet Elisa. Und sie kommen zu Elisa und sagen: Hey, wir brauchen Wasser. Und schaut euch an, wie Elisa reagiert. 2. Könige 3, 15. Lasst jemanden holen, der die Harfe spielen kann. Und die haben bestimmt gedacht: Kollege, hey, wir brauchen Wasser. Wir haben keine Zeit für eine Party. Und während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Elisa wusste: Ich weiß, ohne die Gegenwart Gottes kann ich nichts machen. Holt mir Chris Tomlin, holt mir Elevation Worship, holt mir Bethel Music. Ich muss nah bei Gott sein. Wenn du nah bei Gott bist, wird er zu dir sprechen. Vielleicht sagst du: Ich habe noch nie von Gott gehört. Hast du schon mal einen Traum gehabt? Wenn ja, dann hat vielleicht doch Gott schon zu dir gesprochen. weil Gott oft Träume gebraucht, um zu uns zu sprechen. Darüber haben wir im April ein Seminar gehabt, dass Gott durch Träume zu uns sprechen möchte. Gott hat so viel mehr für ein Leben geplant, als du dir jetzt vorstellen kannst. Aber lass mich Folgendes sagen, du wirst es nur herausfinden, wenn du nah bei ihm bleibst. Wir sehen das auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 4, Vers 13, wir lesen das folgende. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie sagten, hey, das sind Nobodies, das sind ungebildete Idioten. Aber es gab ein markantes Merkmal, das für alle deutlich wurde. Wir lesen am Ende von Vers 13, sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Wisst ihr, was dich unterscheiden wird von allen anderen Leuten? Was dich unterscheiden wird, wenn du Zeit mit Jesus verbringst? Und wenn alle anderen um dich herum in Panik sind und nicht wissen, was zu tun ist, werden sie zu denen kommen, von denen sie wissen, dass sie bei Jesus gewesen sind. Darauf kannst du dich verlassen. Elise ermutigt uns, bleib in der Gegenwart Gottes. Elise ermutigt uns, bleib in der Gegenwart Gottes. Mach deine Worship-Playlist an, nimm dir Zeit im Gebet für Gott. Suche Gottes Nähe. Ich weiß, dass jeder Traum in meinem Leben entstanden ist durch Zeit mit Gott. Vor 8,5 Jahren habe ich mir Zeit im Gebet genommen für Gott. Ich habe gefasst und gebetet und Gott hat mir aufs Herz gelegt und gesagt, hey, starte die Kirche für Düsseldorf. Und was ich gemacht habe, weil ich keine Ahnung habe, wie man eine Kirche startet, ich habe mir einen Zettel genommen und aufgeschrieben, was braucht man? Man braucht ein Mischpult, man braucht ein Taufbecken, man braucht Bibeln, man braucht Kidsmaterial. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Und ich habe aufgeschrieben, ich brauche so und so viele Mitarbeiter brauchen wir. Und ich habe Gott gesagt, ey, wenn das nicht klappt, dann ist es die letzte Kirche, die ich gestartet habe. Und dann haben wir gestartet mit der Kirche und beim ersten Gottesdienst waren über 200 Leute da und der Oberbürgermeister der Stadt war da und hat eine Rede gehalten, aber auch all das erst, nachdem wir 21 Tage gefastet und gebetet haben. Und 2023 sind wir auf wöchentliche Gottesdienste gegangen, aber auch davor haben wir 21 Tage gebetet, weil wir die Gegenwart Gottes suchen wollten, weil wir nicht einfach in eigener Kraft und Stärke diesen Schritt tun wollten. Und heute haben wir in den letzten 3 Jahren ein wunderbares Wachstum in unserer Kirche erlebt. Und wir überlegen gerade, ob wir auf 2 Gottesdienste in der Stadt Mitte gehen. Aber ich habe auch gesagt, nicht vor September, denn im August werden wir unsere 21 Tage des Gebets haben. Und ich möchte Gott suchen und aus der Gegenwart Gottes heraus einen nächsten Schritt gehen. Elisa würde auch sagen, Träume sind super, Stefan, aber mach auch etwas. Das ist mein zweiter Punkt. Irgendwann muss man aufwachen und etwas tun. Träume sind wichtig, Vision ist wichtig, aber eine Vision ohne Aktion bleibt eine Illusion. Du kannst dein ganzes Leben davon träumen, Gott groß zu dienen, aber irgendwann musst du auch anfangen, einen praktischen Schritt zu gehen. Einige haben fantastische Träume, wenn man sie fragt, was machst du damit? Dann sagen sie, ach, ich warte, dass Gott sie erfüllt. Du wartest auf Gott, aber Gott wartet eigentlich auf dich. Was soll ich denn tun? Was auch immer. Fang an, deine Gaben zu gebrauchen. Komm zum Next Steps, finde heraus, was für Geistesgaben Gott dir gegeben hat. Leite eine Kleingruppe, sei Teil eines Teams, werde Teil vom Gebetsteam, von Kids-Team, was auch immer. Wir haben über 20 Teams in der Kirche. Gebrauche deine Talente. Ich glaube, dass unser Glaube wächst und gestärkt wird, wenn wir nicht einfach nur in einem Gottesdienst sitzen, sondern anfangen, unsere Gaben und Talente zu gebrauchen zum Segen für andere. Ich glaube, das ist ein Gamechanger. Und dann sagt Elisa, nachdem er in der Gegenwart Gottes war, 2. Könige 3,16, er sprach, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Mit anderen Worten, sie dachte, jetzt kommt irgendwie, die Wolke wird kommen. Nein, er sagt, nimm dir eine Schaufel und fang an zu graben. Die Herausforderung an diesem Auftrag war nur, dass es noch gar kein Anzeichen gab für Regen am Himmel. Ja, du gräbst, aber du weißt gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wird der Regen überhaupt kommen? Warum ist es wichtig, aktiv zu werden und zu handeln? Ein Traum wird erst dann lebendig, wenn er zu Taten führt. Du musst anfangen, etwas zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du bist in deinem Glauben in einer Sackgasse gelandet, dann ermutige dich, ich dich, werde aktiv, schnapp dir eine Schaufel, fang an, Gruben zu graben, werde Teil eines Teams. Stefan, warum ist das so wichtig? Weil Jakobus 2, Vers 17 sagt, ein Glaube, der nicht zu Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Ich glaube, wir sollten wieder einen aktiven Glauben haben. Fang an, Gruben zu graben. Aber es sind noch gar keine Wolken am Himmel. Bleib dran, sei aktiv, grab Gruben, der Regen wird kommen. Und der dritte Punkt von Elisa ist, und ich fange mit der Bibelstelle an, bevor ich den Punkt sage, 2. Könige 3, 17 bis 18, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig. Ihr wolltet Wasser haben, aber der Herr wird viel mehr tun, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Nur weil du noch keine Anzeichen siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Denn Fakt ist, wenn wir tun, was Gott gesagt hat, und noch nichts sehen, dann ist das genau das, was die Bibel Glauben nennt. Denn die Bibel ermutigt uns im 2. Korinther 5, 7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glauben bedeutet, ich tue es, bevor ich es sehe. Elisa sagt den Männern, grab Gruben, obwohl kein Tropfen Wasser in Sicht ist. Sei gehorsam und Gott wird handeln. Ich musste bei dem Punkt an den Start unserer Kirche denken. Wir waren 11 Erwachsene mit meiner Frau und mir, ohne Geld, ohne Gebäude und hörten Sätze wie, in Düsseldorf gibt es doch schon genug Kirchen, wir brauchen keine weitere Kirche. Und alle Gebäude, die ich angefragt habe, entweder hatten sie kein Interesse, wollten uns nicht haben oder waren viel zu teuer. Alles, was wir hatten, war ein Wort Gottes. Und am Ende hatten wir all das Geld, was wir brauchten. Und wir hatten mit den Ruders Studios eine Location bekommen, die wir bezahlen konnten, obwohl sie eigentlich viel, viel zu teuer gewesen wäre. Aber wir hatten die Gunst Gottes auf unserem Leben in dieser Kirche. Und deswegen ist mein letzter Punkt. Richte dein Leben nicht nach dem, was du siehst, sondern nach dem, was Gott sagt. Richte dein Leben nicht nach dem, was du siehst, sondern nach dem, was Gott sagt. Was du siehst, kann dich täuschen. Aber was Gott sagt, dem kannst du vertrauen. Amen. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für jeden, der Teil der Kirche Wittesloff ist. Und Gott, ich bete, dass wir niemals den Lügen glauben, dass unser Leben nicht wichtig ist. Ich bete für Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen. Ich danke dir, dass du sie wertschätzt und dass du ihnen zusprichst heute Morgen, dass sie einzigartig und wunderbar von dir gemacht sind. Ich bete, dass du uns neu ermutigst und die Kraft gibst, treu in den kleinen Dingen zu sein. Ich bete, dass du uns neu Träume gibst, dass du unseren Glauben stärkst für die Zukunft. Ich bete, dass Träume neu entfacht werden und wir neu anfangen, im Glauben zu leben. Und uns nicht von dem Sichtbaren zurückhalten lassen. Gott, wir wandeln nicht im Schauen, sondern wir wandeln im Glauben. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen heute Morgen neu ermutigst und neuen Rückenwind gibst. Im Namen von Jesus. Amen.